Warum predigen wir überhaupt? So Sonntag für Sonntag, immer wieder versammeln wir uns hier, hier spricht jemand was von vorne. Warum? Geht es einfach nur darum, alte Geschichten warm zu halten? Ne, das sind ja gute Geschichten und wir wollen sie, dass sie nicht in Vergessenheit geraten. Geht es darum, dass wir euch hier einfach von vorne unterhalten? Ne? Sonntag für Sonntag hier hinkommen, man kann schön zuhören, hier wird was erzählt, vielleicht spricht es mich an, vielleicht nicht. Mal berührt es mich, geht es in mein Herz oder was auch immer. Geht es darum, dass wir euch hier einfach Unterhaltung bringen? Oder wollen wir euch einfach Wissen vermitteln, dass man immer besser das alles hier wiedergeben kann? Also jetzt, wir sind ja jetzt gerade bei der Geschichte Israels, wie sie aus Ägypten herausgeführt werden, sodass man das alles so wiedergeben kann, was ist genau passiert, die 10 Plagen in der Reihenfolge aufzählen kann und dann, was dann alles noch passiert ist, dass man, keine Ahnung, die Könige aufzählen kann von Israel in der Reihenfolge und so, dass man einfach Wissen vermittelt. Geht es darum? Also warum predigen wir überhaupt und dann auch noch aus dem Alten Testament? Wozu? Ich möchte mit euch ein paar Stellen anschauen, die kennen wir. Einfach nochmal so zur Erinnerung. Paulus schreibt an Timotheus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also hier haben wir eine Stelle, wo das schon mal gesagt wird. Wozu sind diese heiligen Schriften, die ja auch Timotheus zur Verfügung hatte, und er hatte ja eigentlich nur das Alte Testament, was Paulus hier meint. Wozu sind die da? Sie haben die Kraft, uns weise zu machen zur Errettung. Also nicht, dass sie uns erretten, einfach so, indem wir sie lesen und dann werden wir errettet, sondern sie machen uns weise zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also es weist uns ja hin auf Christus und genau, dass wir da weise werden, ihn zu erkennen, wie wir errettet werden. Und alle Schrift ist von Gott eingegeben, das kennen wir. Diese Stelle, die wird ja auch oft für die Inspirationslehre herangezogen. Und dann heißt es aber, alle Schrift ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Dazu ist sie da, dass das geschieht, damit wir dann eben zubereitet sind für unseren Alltag. Dass wir dann in jedem guten Werk für jedes gute Werk völlig ausgerüstet sind. Darum geht es. In 1. Korinther, geht Paulus sogar konkret auf die Geschichten ein, in denen wir jetzt gerade sind. Israel in der Wüste, da sind wir ja gerade. Und er erzählt davon und sagt dann, diese Dinge, also diese Geschichten von Israel in der Wüste, die passiert sind, diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Die Sachen, von denen wir jetzt lesen, auch von denen wir jetzt heute hören werden, die sind als Vorbild geschehen, damit wir daraus lernen können. Damit wir eben nicht so handeln wie sie oder so handeln wie sie. Es kommt halt darauf an, ne? Positives, negatives Vorbild. Hier sagt jetzt Paulus, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie sie. Damit wir daraus lernen, damit wir daraus eine Warnung entnehmen für uns, für unser Leben. Und deswegen, so ist auch jetzt in 2. Mose, wenn wir 2. Mose jetzt durchgehen, wenn wir darüber predigen, dann geht es darum, wir sind Gottes Volk. Wir sind Gottes Volk. Nicht mehr einfach nur diese Nation Israel, sondern eben dieses Volk aus Juden und Nichtjuden in der Gemeinde. Wir sind Gottes Volk und wir können uns an diesen Dingen, die damals schon geschehen sind, ein Vorbild nehmen, dass wir daraus lernen. Das, was geschrieben ist, ist vorbildhaft für uns als Gemeinde. Und so lesen wir von Israel, die in Ägypten sind. Ägypten steht für die Welt, in der die Menschen leben, die nach den Lüsten dieser Welt leben, die in diesem System der Welt leben und diesen Begierden nachgeben der Welt. Sie streben nach Reichtum, Geld, Macht, Karriere, Sex, all diese Dinge. All diese Begierden zu befriedigen. Dafür steht Ägypten. Aber Israel war versklavt in dieser Welt. Vom Pharao. Steht für den Teufel. Die Menschen, die in dieser Welt leben, sind versklavt durch den Teufel. Und dann gibt es das Passa, das die Israeliten errettet hat vor dem Tod, der alle getroffen hat. Außer die, die das Blut des Lammes an den Türpfosten hatten. Und das ist ganz klar, das hatten wir auch, ganz klar das Blut Jesu, das uns errettet vor dem Zorn Gottes. Und dann wurde Israel herausgeführt danach. Und sie sind durchs Meer hindurchgezogen. Das war ja auch das Letzte, die letzte Geschichte. Das war zwar schon vor 3 Wochen, ist jetzt schon ein bisschen her, aber es war diese letzte Geschichte, durchs Meer hindurchgezogen. Und wir haben gesehen, das steht für die Taufe. Und also auch die Taufe, die wir jetzt vollziehen, ist dort schon bildhaft angekündigt. Und erst als die Israeliten durch das Meer hindurch waren, waren sie ja wirklich errettet und frei. Vorher standen sie in der Gefahr, vom Pharao und den Ägyptern zurückgeholt zu werden. Die kamen ja hinterher und sie hätten sie wieder gefangen genommen. Aber sie sind durch das Meer hindurch und erst danach, nachdem das Meer den Pharao und die Ägypter verschlungen hat, hinter dem Meer, da waren sie wirklich getrennt und frei und wirklich errettet. Das haben wir gesehen. Aber jetzt stehen die Israeliten vor einer Wüste. Sie sind jetzt in der Wüste. Sie sind noch nicht im verheißenen Land. Und so ist es auch für uns. Auch wir sind nach unserer Taufe, nach unserer Errettung, sind wir zwar aus der Welt hinaus, aus diesem System der Welt. Wir leben nicht mehr für die Welt oder nach dem Maßstäben dieser Welt. Aber wir sind halt eben immer noch in der Welt. Wir leben hier halt noch auf der Erde. Und so sind wir auch noch in der Wüste. Es ist noch nicht alles schön. Wir sind noch nicht in diese ewige Ruhe eingekehrt, in dieses verheißene Land. Es liegt noch vor uns. Jetzt ist erstmal noch Wüste. Aber genauso wie die Israeliten, die waren zwar in der Wüste, die waren noch nicht im verheißenen Land, aber Gott war bei ihnen. Gott war mit ihnen. In der Wüste war er mit ihnen. Und ja, so auch mit uns. Wir sind zwar hier noch in dieser Wüste, es gibt herausfordernde Zeiten in unserem Leben, es ist noch nicht alles schön, auch nach unserer Errettung, ist noch nicht alles schön, aber Gott ist mit uns in dieser Zeit, in dieser Welt, will er mit uns gehen und uns führen, so wie er die Israeliten geführt hat, auf diesem Weg ins verheißene Land. Und dorthin sind wir auch unterwegs, durch die Wüste. Ja, und so geht es jetzt eben weiter. Ne? Letztes Mal den Durchzug durchs Meer und jetzt Israel vor der Wüste und so, da geht es weiter. Und eben das ist uns zum Vorbild geschrieben, uns zur Warnung geschrieben. In Judas 5 heißt es zum Beispiel: Ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Dass das uns was zu sagen hat. Seht mal, die Israeliten, die waren zwar errettet und danach hat der Herr trotzdem die vertilgt, die dann aber nicht glaubten, die dann nicht geglaubt haben. Und in Hebräer 3, das sind ein paar mehr Verse, aber ich fand die auch so wichtig, da auch genau das gleiche Thema wieder. Wir sind gerade genau in diesem Thema, Israel in der Wüste. Und die möchte ich auch einmal vorlesen. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung, am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach: Immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre, und sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Das hat der Herr geschworen. Das hieß erstmal für die Israeliten ganz konkret, in diese Ruhe eingehen, nicht in dieses verheißene Land zu kommen. Aber Paulus nutzt das ja um den Gläubigen damals, das schreibt ja Paulus an die Gemeinde, an die Christen, um ihnen etwas zu sagen. Deswegen sagt er: Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Das soll ja keine Panikmache hier sein von Paulus. Ne? Also wir dürfen uns an unserer Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus freuen. Daran dürfen wir uns freuen, dass wir errettet sind, dass er uns errettet hat. Es geht hier nicht darum, dass Paulus jetzt hier Panik schieben will. Aber er sagt, es ist nun mal zur Warnung geschrieben. Und dann besonders hier den Vers 13, den ich hier ein bisschen, ich weiß nicht, sieht man nicht so gut. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Es ist interessant, wenn Paulus sagt, dass das nötig ist, jeden Tag zu ermahnen, damit wir dranbleiben. Darum geht es ja. Wir sind errettet, daran dürfen wir uns freuen. Und jetzt geht es darum, dass wir einander helfen, indem wir uns jeden Tag ermahnen, dran zu bleiben. Damit nicht da jemand, ja, dass da nicht irgendwas aufkeimt und er dabei ist, abzufallen. Ne? Da ist es wichtig, Paulus sagt es, jeden Tag zu ermahnen. Und deswegen predigen wir. Am Sonntag, das ist nicht jeden Tag. Das ist noch viel mehr nötig, aber ich sag mal, Sonntag gehört dazu. Und deswegen, darum geht es doch, wenn wir predigen. Es geht also nicht darum, irgendwas Wissen zu vermitteln oder so weiter und irgendwie zu unterhalten. Wir wollen euch nicht unterhalten. Wir wollen einander helfen, und wir tun das hier als Prediger in unserem Dienst, einander helfen, durch die Vorbilder aus dem Alten Testament zu lernen, wie wir jetzt in unserem erretteten Zustand leben können und bleiben können. Dass wir uns da wirklich weiterhelfen. Und da lasst uns einfach schauen. Wir sind auch auf unserer Reise durch die Wüste. Wir sind errettet, wir sind heraus aus Ägypten, aus der Welt, durch das Meer hindurch in der Taufe, und jetzt sind wir in der Wüste. Und wir müssen durch diese Wüste gehen, um ins verheißene Land zu kommen. Gott ist mit uns, und wir schauen, was haben die Israeliten gemacht, wie können wir daraus lernen. Also wie hat das Volk Israel gehandelt, ja, und daraus zu lernen. Und da möchte ich heute mit euch eben 2. Mose 16 so anschauen. Aus diesen Gründen, die ich jetzt genannt habe, wollen wir uns jetzt 2. Mose 16 einmal konkret anschauen und da den Fokus so richten auf das Volk. Wie hat das Volk hier gehandelt und was können wir daraus lernen? Wie hat Gott da gehandelt? Und nächste Woche möchte ich dann, so Gott will, dann nochmal über Kapitel 16 bis 18 predigen und da den Fokus legen auf Christus, weil wir in diesen Kapiteln 16 bis 18 einige Vorbilder, Vorschattungen auf Christus haben. Und da wollte ich dann eine Predigt gebündelt dazu nehmen, wo wir dann diesen Fokus darauf legen, wo sehen wir in diesen Kapiteln 16 bis 18 Christus, diese ganzen Bilder, und darüber, dass wir uns das anschauen. Heute deswegen der Fokus einfach nur auf 16 und mehr so auf dieses Volk. Was können wir daraus lernen? Sie waren in der Wüste, wir sind in der Wüste. Genau. Herausfordernde Zeiten in einem befreiten Leben. Die Israeliten waren befreit, waren jetzt aber in der Wüste. Und so auch wir. Wir sind befreit. Wir haben ein befreites Leben. Wir sind frei in Christus. Aber trotzdem läuft nicht immer alles rund. Es gibt herausfordernde, schwierige Zeiten. Wie verhältst du dich in herausfordernden oder schwierigen Situationen? Ich möchte noch mal die ersten drei Verse lesen aus Kapitel 16. Und sie brachen auf von Elim, und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des zweiten Monats, nachdem sie aus dem Land Ägypten gezogen waren. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen: Wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Israel war hier in einer herausfordernden Situation, in einer wirklich schwierigen Situation. Sie waren in der Wüste, hatten Hunger, sie hatten nichts zu essen. Das ist keine einfache Sache. Jetzt die Frage, wie haben sie sich verhalten? Und daraus eben, dass wir daraus lernen können, wie verhalten wir uns in solchen Situationen? Wie haben sie sich verhalten? War das Verhalten der Israeliten in Ordnung? Ich würde sagen, nein. Natürlich nicht. Sie murrten gegen den Herrn. Sie murrten gegen den Herrn. Interessant ist ja, eigentlich heißt es ja, dass die Kinder Israel gegen Mose und gegen Aaron murrten. Aber ich schüttel mir das nicht aus dem Ärmel, dass ich jetzt sage, sie murrten gegen den Herrn, sondern, das haben wir auch vorhin gehört bei der Schriftlesung, ich lese die Verse 7 und 8 nochmal, da sagt Mose das selbst. Er sagt: Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, denn er hat euer Murren gegen den Herrn gehört. Denn was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Weiter sprach Mose: Der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot in Fülle. Denn er, der Herr, hat euer Murren gehört, womit ihr gegen ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Also interessant, dadurch, dass die Israeliten gegen Mose und Aaron gemurrt haben, haben sie eigentlich gegen den Herrn gemurrt. Warum ist das so? Ich würd sogar sagen, ich kann mir vorstellen, dass die Israeliten wirklich nicht bewusst gegen den Herrn gemurrt haben, sondern wirklich so einfach gegen Mose und Aaron gemurrt haben. Die haben jetzt sich nicht dabei dahinter gedacht, eigentlich murren wir gegen den Herrn. Aber Mose sagt es: Ihr murrt gegen den Herrn, wenn ihr gegen uns murrt. Also, was sind wir? Ne? Warum ist das so? Naja, Mose war ganz klar der von Gott Eingesetzte, der von Gott Bestätigte, der von Gott Bevollmächtigte. Also Gott hat ihn bestätigt als den Propheten, durch den er jetzt mit Israel da in Kontakt ist, der Mittler, hat er ganz klar bestätigt durch all die Wunder, Zeichen, Plagen, durch die Teilung des Meeres. Weil diese ganzen Dinge sind ja durch Handlungen von Mose geschehen. Gott hat gesagt: Mose, mach das und dann wird das geschehen. Natürlich hat Gott das gemacht. Gott hat das Wasser zu Blut gemacht. Gott hat die Frösche geschickt und so weiter. All diese Dinge. Gott hat das Meer geteilt natürlich. Nicht, dass Mose so gemacht hat und dann hat sich das Meer einfach dadurch durch diese Handlung geteilt. Aber Gott hat gesagt: Mach das und dann wird es passieren. Gott hat also durch Mose gewirkt, um den Israeliten zu zeigen: Ihr Lieben, schaut auf Mose. Wenn er euch etwas sagt, dann kommt das von mir. Ich bestätige das durch all diese Sachen. Und deswegen auch ganz interessant, ein Vers, den wir letztes Mal da eben hatten, beim Durchzug durchs Meer. Nachdem nämlich sie durchgezogen sind, die Ägypter verschlungen sind, in 2. Mose 14, Vers 31, da heißt es: Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Interessant, oder? Sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Warum glauben sie denn jetzt an einfach so einen Menschen? Was heißt das, sie glaubten an ihn? Wir sollen doch an Gott glauben. Das tun sie auch, aber auch an seinen Knecht Mose. Und Paulus, der ja das alles aufgreift in 1. Korinther, was ich schon vorhin einmal erwähnt hatte, der schreibt: Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Interessant. Sie glaubten an Mose, sie wurden da in diesem Meer auf Mose getauft. Naja, die Israeliten glaubten an Mose, weil Gott durch Mose diese Handlung durchgeführt hat. Das heißt, dieses Glauben an Mose meint, sie erkannten das an, dass Mose der von Gott Eingesetzte ist und dass sie jetzt quasi auf ihn auch zu hören haben, dass Gott durch ihn spricht. Und die Parallelen zu Christus sind ja nicht zu übersehen. Wir glauben eben an Gott und an seinen Knecht Christus. Wir glauben ja an Jesus Christus. Und wir sind auf Christus getauft, so wie die Israeliten auf Mose getauft waren. So sind wir auf Christus getauft, weil wir erkennen, weil wir erkannt haben, dass Gott ihn, Jesus, bestätigt hat als den von ihm Gesandten, als den von ihm eingesetzten, gesalbten König. Und ja, dass Gott ihn bestätigt hat als diese Person. Deswegen richtet sich unser Glaube auf ihn. Und wir sind auf ihn getauft. Und es geht ja darum, wir erkennen an, dass Jesus dieser vorhergeheißene Messias ist, dieser vorher verheißene Messias, Prophet, den Gott angekündigt hat und auf den wir hören sollen. Das heißt, das, was er sagt, das hat Autorität von Gott. Deswegen, wir finden auch im Neuen Testament eigentlich nie diese Formulierung, dass wir glauben an das, was Jesus getan hat oder so. Ich bin das mal durchgegangen. Wir sehen immer diese Formulierung, wir glauben an Jesus Christus, an ihn als Person. Unser Glaube richtet sich auf ihn als Person, dass er der von Gott Gesandte ist, dem wir zu gehorchen haben. Und deswegen, weil den Israeliten das klar sein musste, dass Mose der von Gott Eingesetzte ist, war ganz klar, wenn sie gegen Mose murren, murren sie eigentlich gegen den Herrn. Das war's. Und ich finde das gewaltig, also im negativen Sinne gewaltig, was die Israeliten sich hier wünschen. Was wünschen sie sich? Sie sagen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Das ist doch heftig. Sie sagen, sie würden lieber wieder dieses tolle Leben führen, diese fleischlichen Lüste befriedigt haben, ne, also dieses gute Essen, das sagen sie ja öfter. Wir hatten da Fleisch, wir hatten da Zwiebeln, Knoblauch und all diese Sachen. Sie wollten lieber das haben, aber damit einhergehend auch, dass sie von Gott geschlagen würden. Durch die Plagen oder was auch immer. Also das war ihnen lieber. Hauptsache bei diesen Fleischtöpfen und dann, ja okay, meinetwegen, da sterben. Aber Hauptsache bei den Fleischtöpfen sterben. Das wollten sie lieber, als von Gott befreit zu sein und ja, dann mal vielleicht auch Hunger zu leiden und Mangel zu leiden, wie sie es tun. Aber ein von Gott befreites Leben zu führen. Weil sie vergessen ja dabei, als sie bei den Fleischtöpfen saßen, dass sie ja auch noch versklavt waren. Und das finde ich so gewaltig, dass sie sich das wünschen, lieber von Gott geschlagen zu sein bei den Fleischtöpfen, als befreit zu sein. Und dann aber eben, ja, mal vielleicht nicht so leichte Zeiten zu erleben. Und da ist dieses eigentlich auch so ein erstes Vorbild auch für uns, ne? Wie ist das bei uns? Sind wir lieber gottlos befriedigt oder gottesfürchtig hungernd, mangelleidend, was auch immer? Wie ist da unser Herz so eingestellt? Denn Gott lässt ja in unserem Leben auch schwierige Dinge zu. So wie jetzt bei den Israeliten Hunger, Durst, diese konkreten Sachen, die haben wir jetzt noch nicht erlebt. Hunger, Durst, das kann kommen. Das kann auch noch kommen, ganz konkret das. Aber wir haben ja auch andere schwierige Dinge in unserem Leben, die Gott zulässt. Jeder von uns. Also sind wir auch in diesen Situationen, wie Israel in der Wüste eben war. Und da ist die Frage, was ist in solchen Situationen unser Wunsch? Wollen wir lieber in unser altes, gottloses Leben vielleicht zurück, dass wir so sagen, ja, lieber dahin, wenn dafür aber unsere irdischen Bedürfnisse gestillt sind. Und dann aber in Kauf nehmen eben, durch die Gottlosigkeit eben von Gott geschlagen zu werden. Sagen wir in Ewigkeit auch, verdammt zu werden von Gott. Aber Hauptsache, mir geht es jetzt gut. Hauptsache, ich bin bei den Fleischtöpfen. Hauptsache, meine irdischen Bedürfnisse sind gestillt. Mir geht es nicht schlecht. Wäre ich bereit dazu, das in Kauf zu nehmen? Dass es mir besser geht, aber ja, dafür halt gottlos. Und ich muss ja sagen, man kann ja die Israeliten erst einmal verstehen. Ich will die Israeliten überhaupt nicht hier gleich verurteilen, wie sie hier geredet haben. Denn man kann ja verstehen, sie waren ja, also es ging ihnen ja wirklich schlecht. Die Frage ist ja, man muss ja erstmal auch auf sich schauen, wie würde ich in so einer Situation handeln? Wüste, Hitze, Hunger und Durst kommt auch noch dazu.
Und dann noch gottesfürchtig.
Wie bitte?
Und dann noch gottesfürchtig. Wenn man Hunger hat, auch noch gottesfürchtig.
Genau, ja.
Das ist schwierig.
Genau, und dann gottesfürchtig zu bleiben, genau. Also ich will das gar nicht mal so schnell verurteilen, ne? Weil das war ja eine wirklich schwierige Situation. Das können wir nicht einfach so kleinreden. Aber dann ist halt eben die Frage, muss man murren? Also ist man dazu gezwungen? Hat man gar keine andere Möglichkeit? Waren die Israeliten dazu gezwungen zu murren? Oder hätten sie auch anders handeln können? Ich denke, es wäre etwas anderes gewesen, wenn die Israeliten einfach Gott um Hilfe gebeten hätten. Ja, es war eine schwierige Situation. Und es ist ja nicht mal so, ja, ich habe halt Hunger, das wird schon wieder. So. Nein, aber wenn sie einfach sich an Gott gewendet hätten und ihn einfach, ich sag mal, höflich oder wie auch immer gebeten hätten, Herr, du siehst unsere Situation, wir haben Hunger, bitte hilf uns doch. Ich glaube, das wäre etwas anderes gewesen und Gott hätte das für gut befunden. Denn der Herr weiß doch, was wir benötigen. Um es in den Worten zu sagen, die Jesus in der Bergpredigt benutzt hat. Der Herr weiß, was wir benötigen. Und er kümmert sich. Er kümmert sich gerne um seine Kinder. Und dass wenn die Israeliten hätten so handeln können, anstatt zu murren, wirklich Gott einfach zu bitten. Also muss man murren oder ist es möglich, sich in so einer Situation richtig zu verhalten, ohne zu murren, ohne den Herrn zu versuchen? Muss man murren? Die Antwort ist nein. Und ich denke ganz klar, es ist möglich, sich in solchen Situationen, die schwierig sind im Leben, richtig zu verhalten. Ich kann das sagen, ich darf das nämlich selbst auch bezeugen, dass ich immer mal wieder in schwierigen Situationen in meinem Leben ruhig bleiben und es einfach dem Herrn überlassen konnte. In wirklich schwierigen Situationen, dass ich ruhig bleiben konnte und es dem Herrn überlassen konnte. Und ich bin überzeugt, dass der Herr sich in diesen Fällen darüber gefreut hat, wie ich damit umgegangen bin. Und Lieben, das sage ich nicht hochmütig, das sage ich jetzt nicht, um mich hier zu rühmen, darum geht es mir nicht, sondern ich will das einfach als Zeugnis sagen, dass das möglich ist. Denn genauso, und das möchte ich jetzt auch als Zeugnis geben, genauso muss ich sagen, dass ich eben auch im Gegenteil bei viel kleineren Dingen anders gehandelt habe, falsch gehandelt habe, die Geduld verloren habe und das nicht Gott anvertraut habe. Also das gab es auch interessanterweise manchmal sogar bei viel kleineren Dingen, bei viel weniger schwierigen Dingen, dass ich da die Geduld verloren habe. Aber mir geht es darum, zu bezeugen, dass es auf jeden Fall möglich ist, sich richtig zu verhalten, auch in einer schwierigen Situation, so dass es dem Herrn Freude bereitet, wie man mit dieser Situation umgeht. Und jetzt mal weg von mir, wir haben ja das perfekte Gegenbeispiel eigentlich. Wer ist das perfekte Gegenbeispiel, dass man auch anders handeln kann? Sonntagsschulantwort? Hiob. Ja? Aber das Perfekte. Ganz perfekt war es ja bei Hiob nicht. Am Schluss hat er doch so ein bisschen. Genau, Sonntagsschulantwort. Jesus. Und das sage ich jetzt nicht, ne? Man muss ja Jesus hier bringen. Nein, weil es ist doch so. Das perfekte Gegenbeispiel, der gezeigt hat, dass es auch anders geht, ist Jesus. Denn lass uns mal schauen. Die Israeliten waren nach ihrer Taufe, also ne, nach ihrem Durchzug durchs Meer, waren sie höchstens 30 Tage in der Wüste, bis das hier passiert ist. Denn es heißt ja, das war am 15. Tag des zweiten Monats und sie sind am 15. Tag des ersten Monats ja ausgezogen. Das heißt,
an welchem Monat sind die ausgezogen?
Ja, am ersten Monat, das ist ja der, im hebräischen Kalender, der Nissan, das ist so März, April. Genau. Und dann eben einen Monat später, aber es ist ja auch egal, jetzt an dieser Stelle zumindest egal, wann das genau im Jahr jetzt war, sondern es geht ja darum, diese Relation, am 15. des ersten Monats sind sie ausgezogen und hier, das ist der 15. des zweiten Monats. Das heißt, wir haben 30 Tage, aber da war ja erstmal noch der Weg zum Meer, dann nach dem Meer war ja noch diese Geschichten, die wir auch letztes Mal hatten, dass sie da versorgt wurden mit Wasser, wo das Wasser bitter war, aber dann doch gesund war und sie konnten es trinken. Dann waren sie in einer Oase mit 12 Wasserquellen und 70 Palmenbäumen. Das heißt, es ging ihnen sogar noch danach gut und dann kam das erst. Also ich sage einfach mal, höchstens 30 Tage, aber eigentlich viel weniger sogar, waren sie dort in der Wüste und hungerten. Wie war das bei Jesus? Nach seiner Taufe war er 40 Tage in der Wüste und fastete und hungerte. 40 Tage. Und wie hat er sich verhalten? Als der Teufel kam und ihn versuchte und sagte, nach 40 Tagen hungern, sagte, ihr macht doch aus diesen Steinen Brot. Wie hat Jesus da reagiert? Und ich will mal sagen, so menschlich gesehen, was wäre daran schlimm gewesen, jetzt aus diesen Steinen Brot zu machen? Also so, ich meine, damit hätte er ja, meiner Meinung nach vom menschlichen her jetzt, hätte er ja noch immer nicht gegen Gott gemurrt, so wie die Israeliten. Er hätte halt aus den Steinen Brot gemacht. Er hätte die Möglichkeit gehabt und hätte das getan. Aber sogar das, das tut er nicht, sondern sagt, zitiert eben aus dem Alten Testament, aus 5. Mose, einen Vers, zu dem wir auch noch gleich kommen werden. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Und Jesus hat gezeigt, man hat perfekt gezeigt, dass man sich anders verhalten kann. Und Jesus war ja im selben Fleisch wie wir. Er ist ja wahrer Mensch geworden und war in diesem Fleisch. Auch das hungerte, das Schmerz und wie auch immer, ne, im Magen und so weiter. Er war genau in diesem gleichen Fleisch und verhielt sich aber anders. Deswegen heißt es in Römer 8 auch, er verurteilte die Sünde im Fleisch. Weil er nämlich im selben Fleisch wie wir gezeigt hat, er musste nicht sündigen. Er hat ein sündloses Leben geführt und hat es damit der Sünde quasi gezeigt. Er hat es ihr gezeigt. Du bist hier im Fleisch, aber ich gebe nicht nach der Versuchung. Ich werde dir nicht nachgeben. Ich werde nicht sündigen. Du hast nicht die absolute Macht. Ich nehme sie dir. Und so hat Jesus gezeigt, es geht auch anders. Und das ist ja nur dieses eine Beispiel. Wir sehen eigentlich grundsätzlich, dass Jesus immer, also wir sehen so viele Parallelen zu Israel. Schon allein bei der Versuchung, diese drei Versuchungen vom Teufel. Die erste mit dem Brot sehen wir hier. Jesus hat nicht gemurrt. Die zweite, der Teufel hat ihn versucht. Er hat ihn ja sowieso versucht. Die zweite Versuchung war, dass Jesus Gott versuchen sollte, indem er sich runterstürzt und Teufel sagt, ja, Gott wird dich doch auffangen, wird seine Engel senden und dich auffangen. Jesus hat Gott nicht versucht. Die Israeliten haben Gott versucht. Das dritte ist, der Teufel sagt, bete mich an und ich gebe dir alles, was du willst. So, kurz gesagt. Und Jesus macht es nicht. Was machen die Israeliten? Sie machen sich ein Götzenbild und beten es an. Also Jesus zeigt, und hier gibt es ja noch mehr Parallelen zu Israel, Jesus zeigt genau immer das Gegenteil. Er zeigt, er ist eigentlich der wahre Israel. Er macht es eigentlich so, wie Gott es sich gedacht hat. Israel hat es nicht geschafft, aber Jesus, das perfekte Gegenbeispiel. Er zeigt, man muss sich nicht so verhalten. Und ihr Lieben, mit seiner Hilfe können wir es ihm nachmachen. Es ist möglich, sich richtig zu verhalten in Situationen der Prüfung, wo Gott uns prüft. Die Frage ist nur, wollen wir? Es ist möglich, denn Jesus will ja, dass wir immer mehr in sein Bild verwandelt werden, immer mehr ihm ähneln, immer mehr uns so verhalten, wie er sich verhalten hat. Und er kann uns die Kraft dazu geben. Die Frage ist, wollen wir? Und vertrauen wir uns ihm in solchen Situationen an, dass wenn wir in solchen Situationen sind, uns an ihn wenden und ihn auch bitten, dass er uns die Kraft gibt? Oder sagen wir, nein, ist mir jetzt egal, ich mache mein Ding. Und wie auch immer. Und dann eben murren. Ich muss sagen, ich kann das ja selbst bezeugen, ich habe oft solche Situationen, was heißt oft, aber wenn ich mal solche Situationen habe, muss ich gestehen, dass ich mich auch eben versündige, dass wenn irgendwelche Dinge sind, herausfordernde Situationen im Leben, wo es einem wirklich dann nicht gut geht und eins kommt aufs andere, prasselt auf einen ein und so und man ist unter Stress und was auch immer, da muss ich sagen, dass ich auch immer mal wieder dann die Geduld verliere, zornig werde und gegen andere Menschen dann auch sündige in meinem Zorn und was auch immer. Und die Frage ist, mache ich mir in solchen Situationen, wenn mir das bewusst wird, ich bin jetzt auch in so einer Situation und das wird ja einem bewusst, sage ich jetzt ganz bewusst, nein. Ich will jetzt mit allem, was ich kann, mich an Gott wenden und ihm auch um Hilfe bitten und dann mit der ganzen Kraft, die ich habe und die Gott mir gibt, jetzt mich anstrengen, mich richtig zu verhalten, eben nicht in Zorn auszubrechen, zum Beispiel jetzt, was jetzt bei mir der Fall ist. Zu sagen, nee, jetzt will ich wirklich mich so verhalten, dass ich, wenn diese Situation vorbei ist, rückblickend sagen kann, und Gott hat sich gefreut, wirklich. Er hat sich gefreut, wie ich da mich verhalten habe und so weiter. Wie reagiert der Herr eigentlich auf dieses Murren der Israeliten? Interessant ist, der Herr gibt den Israeliten trotzdem Fleisch und Brot. Er hätte ja sagen können, nö, wenn ihr so kommt, dann lasse ich euch eben verrecken in der Wüste. Aber nein, er gibt ihnen sogar Fleisch und Brot und das auch noch wie? So ein Schwarm Wachteln von irgendwo, also aus dem Nichts, sage ich mal, kommt dahin und legt sich auf dem Lager nieder. Und ein Lager von 2 Millionen Menschen, das war ganz schön groß, denke ich. Und das Brot wird genannt, das Brot aus dem Himmel. Es wird auch im Alten Testament genannt, das Brot der Engel. Und ich denke, also so verstehe ich das eben, dass das wirklich das Brot ist, das auch die Engel essen. Das gibt Gott ihnen. Es ist also nicht einfach nur irgendein gewöhnliches Brot, das Gott ihnen gibt, sondern, ich meine, die Sache an sich ist ja überhaupt wundersam, wie das da hinkommt. Jeden Morgen ist dann das Brot da in der Wüste. Aber das Brot aus dem Himmel, das gibt Gott ihnen sogar. Und in einem altjüdischen Buch, die Weisheit Salomos, das soll Salomo geschrieben haben, da wird das auch noch beschrieben, fand ich ganz interessant, da wird das beschrieben, das Manna, dass es dem, der es gegessen hat, den Geschmack gegeben hat, den er sich wünschte. Also stell dir mal vor, so ein Essen, du isst es und das, was du gerade willst, das bekommt es, diesen Geschmack. Fand ich interessant. Und dieses Brot gibt Gott ihnen auch noch die ganzen 40 Jahre lang. Also was für eine Gnade hat der Herr hier walten lassen, obwohl sie gemurrt haben, sie so zu versorgen. Der Herr war gnädig und geduldig. Interessanterweise später, das dann in 4. Mose, im 4. Buch Mose, da geht die Wüstenwanderung dann weiter, diese 40 Jahre. Und da lesen wir nochmal von eigentlich genau der gleichen Begebenheit. Die Israeliten murren wieder. Wir haben das Brot satt, wir wollen Fleisch. Ach, wären wir doch in Ägypten, genau das Gleiche. Wie reagiert der Herr da? Da wird Gott zornig. Da wird Gott zornig und er straft sie auch mit einer Plage. Der Herr handelt individuell. Ich sag mal so, hier war Israel noch ganz am Anfang der Reise. Aber dann nach 4. Also dann in 4. Mose, wo sie dann nochmal murren. Da in der Zwischenzeit hatten sie ja Gott schon auf vielfache Weise erlebt. Eigentlich hier ja auch schon, aber dann noch mehr. Und sie haben schon erlebt, dass der Herr versorgt und so weiter. Und trotzdem murren sie. Und da wird Gott dann auch mal zornig, ne? Was ich mich noch gefragt habe, ist, warum lässt Gott so etwas überhaupt zu? So eine Situation, in die die Israeliten gekommen sind. Er hätte doch die Israeliten einfach komplett versorgen können. Direkt, ohne dass sie überhaupt Mangel leiden, einfach immer von Anfang an schon alles geben, das sie brauchen. Er hätte sie auch bis ins verheißene Land tragen können auf Händen. Das hätte er alles machen können. Warum lässt Gott es zu, dass sein Volk Hunger leidet?
Er prüft uns.
Gibt schon die Antwort, brauche ich gar nicht weiter predigen. Super. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein Grund. Ich habe zwei. Und das ist ein Grund. Der Punkt ist nämlich, wenn Gott das gemacht hätte, wenn er sie von Anfang an versorgt hätte, sie hätten nie Mangel gelitten und was auch immer, gäbe es dann einen Unterschied zwischen denen, die den Herrn lieben, ihm vertrauen, egal wie es aussieht, egal wie die Situation aussieht, und zwischen denen, die einfach ihren Genuss suchen. Die einfach da mitkommen und ja, da geht es ja immer super. Man hat immer alles, was man will. Also die fleischlichen Lüste sind befriedigt die ganze Zeit. Würde man da diesen Unterschied merken? Nein. Denn sie hätten ja immer alles. Und da würde man nicht sehen, sind sie jetzt hier noch weiter, weil sie wirklich Gott lieben? Sie wollen bei Gott sein, mit ihm Gemeinschaft haben und eben unter seinem Schirm sein, oder geht es ihnen darum, dass es einfach nur gut geht? Und diesen Unterschied würde man nicht sehen. Und deswegen der erste Punkt, er will den Gehorsam prüfen. Also Gott will den Gehorsam prüfen. Das schüttel ich mir ja auch nicht aus dem Ärmel, sondern da heißt es in Vers 4 dann, nachdem sie eben gemurrt haben, da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Und in 5. Mose, das ist ja ganz am Ende der Wüstenwanderung, als die schon dabei, ja, vor dem verheißenen Land standen, da hält Mose nochmal zum Schluss, bevor er dann stirbt, hält er nochmal eine Abschlussrede oder mehrere Abschlussreden an Israel. Und eine davon, da macht er halt so einen Rückblick. Wie war das denn in der Wüste? Und da haben wir den Vers, also Kapitel 8, Vers 2, da heißt es: Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr dein Gott dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Also Mose deutet das ja auch ganz klar so. Gott will prüfen, damit man weiß, was im Herzen ist. Denn wie gesagt, wenn er einfach immer versorgt hätte, dann wären da beide Parteien, die Gott wirklich lieben und die anderen, die nur ihren Genuss suchen, und da wäre kein Unterschied. Und man würde nicht sehen, was wirklich im Herzen der Menschen ist. Aber Gott will das herausfinden. Ja. Und ja, wie hat er das bei den Israeliten gemacht? Der eine Punkt war ja, also durch dieses Manna, durch diese Sache, dass er denen jetzt das Manna gegeben hat, war ja so, dass er ihnen befohlen hat, sie sollen nur für den täglichen Bedarf sammeln und nichts bis zum nächsten Morgen übrig lassen. Da heißt es in Vers 19, und Mose sprach zu ihnen: Niemand soll etwas davon übrig lassen bis zum anderen Morgen, sondern am nächsten Morgen sollst du wieder sammeln. Das heißt, wenn du übrig lässt, warum machst du das? Weil du vielleicht nicht glaubst, dass Gott morgen wieder gibt. Lieber zur Sicherheit noch ein bisschen was für morgen. Ne? Wer weiß, vielleicht ist das morgen nicht da, dieses Wunder, das Gott versorgt. Aber er hat gesagt, ich werde euch täglich versorgen und deswegen ihr sollt jeden Tag neu sammeln. Und wie ist es? Aber sie gehorchten Mose nicht, denn etliche ließen davon übrig bis zum Morgen. Da wuchsen Würmer darin und es wurde stinkend. Und Mose wurde zornig über sie. Also so hat der Herr sie geprüft einfach. Er hat ihnen das Manna zwar gegeben, aber er hat auch gewisse Anordnungen befohlen, Gesetze, Gebote, wie auch immer. Und wollte gucken, sind sie auch bereit, sich daran zu halten? Oder wollen sie einfach nur von diesem Manna profitieren? Ne, schön wieder Fleisch befriedigen. Das andere ist eben, dass Gott andererseits sagt, ja, am sechsten Tag, da sollt ihr doppelt sammeln und es eben übrig lassen für den nächsten Tag. Und an dem nächsten Tag, am siebten Tag, da ist Sabbat, da sollt ihr nichts tun. Und da sollt ihr eben auch nicht sammeln. Also da dürft ihr dann einen Tag vorher doppelt sammeln und es übrig lassen. Ne? Und wie war das? Es geschah aber am siebten Tag, dass etliche vom Volk hinausgingen, um zu sammeln. Und sie fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und meine Anweisungen zu halten? Wieder durchgefallen. Also einige, ne? Nicht alle, aber einige. Da hat der Herr geprüft. Seid ihr wirklich bereit, meinen Anweisungen Folge zu leisten? Und die waren sehr individuell, also ich sag mal sehr detailliert, oder wie man sagen soll. Eigentlich hieß es ja nicht für den nächsten Tag aufbewahren, aber hier an dieser Stelle schon, also da für den nächsten Tag aufbewahren. Also man muss genau gucken, genau hinhören, und Gott handelt da dann individuell in dem Sinne. Und so will Gott einfach durch Situationen, die er zulässt, auch in unserem Leben, wir wollen ja daraus lernen, aus schwierigen Situationen, wo er uns will er uns prüfen. Er will prüfen, was ist in deinem Herzen? Liebst du mich wirklich? Willst du wirklich mir bedingungslos gehorchen, auch wenn es nicht immer alles glatt läuft? Willst du meinen Anweisungen Folge leisten? Liebst du mich wirklich? Das will Gott herausfinden, indem er uns auch jetzt noch schwierige Situationen schenkt. Sag mal, vielleicht hast du einen feindseligen Kollegen auf Arbeit, der dir das Leben zur Hölle macht. Warum lässt Gott das zu? Vielleicht will er gucken, segnest du oder verfluchst du ihn? So wie ich es angewiesen habe, Jesus in seinen Lehren. Ich weiß gar nicht, in der Bergpredigt, aber auf jeden Fall hat er das ja gesagt. Segnen wir oder fluchen wir dann? Das will vielleicht Gott da prüfen, indem er so etwas zulässt. Vielleicht hast du einen Chef, der Dinge von dir fordert, die dir nicht gefallen. Will Gott schauen, bist du bereit, dich dann auch ihm unterzuordnen, dass du alles tust, also dass du so arbeitest wie für den Herrn? Einfach, dass Gott solche Dinge eben zulässt, um zu schauen, wie leistest du meinen Anweisungen Folge. Dann sagt nämlich Mose in dieser, hier wir haben ja Kapitel 8, Vers 2, da redet er ja, und dann in Vers 16 sagt er, der dich in der Wüste mit Manna speiste, von dem deine Väter nichts wussten, um dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende Gutes tue. Lieben, Gott meint es ja gut mit uns. Und er will uns am Schluss, am Ende Gutes tun. Vorhin wurde Hiob genannt, ja, da ja genau das Gleiche. Seht auf, heißt ja auch in Jakobus, seht auf das Ende von Hiob, wie Gott ihm Gutes getan hat. Weil das will Gott am Schluss. Und das ist ja der Punkt. Wir haben ja die Verheißung einer ewigen Ruhe, eines Paradieses. Ne? Also das ist ja so. Ich finde das ja immer wieder faszinierend. Habe ich ja schon mal gemacht. Offenbarung 21. Das ist ja so ermutigend. Wenn wir darauf mal schauen, was uns einmal erwarten wird, was Gott uns geben wird in seiner Gnade. Ne? Und er wird uns am Ende Gutes tun. Aber jetzt will er uns da prüfen auf diesem Weg dahin. Und der zweite Punkt, und dann kommen wir auch gleich schon zum Schluss, der zweite Punkt, warum Gott so etwas zulässt, ist, dass der Mensch seine Abhängigkeit von Gott erkennen soll. Er soll erkennen, dass er nicht unabhängig ist von Gott, sondern abhängig von Gott, dass er nichts tun kann, eben ohne Gott. Das heißt nämlich, so heißt es, sagt es Mose nämlich auch weiter im nächsten Vers, in Vers 3. Da hatten wir Vers 2. Im nächsten Vers sagt er den nächsten Grund. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Das ist ja dieser Vers, den Jesus zitiert, dem Satan vorsagt, als der Satan ihn versucht. Und wir sehen hier, wenn wir den Kontext eben betrachten, dass Jesus das ja nicht irgendwie aus dem Zusammenhang reißt, sondern Jesus war ja sogar genau in dieser gleichen Situation wie die Israeliten. Er war ja auch am Hungern, genau in dieser Situation, und da sollten die Israeliten das ja erkennen. Und Jesus bringt genau in dieser Situation diesen Vers, weil Jesus es erkannt hat. Und zwar, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von all dem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Also, natürlich leben wir vom Brot. Das hat Gott so eingerichtet. Gott hat das so eingerichtet, dass unser Körper Brot braucht oder eben Nahrung braucht. Das hat er so eingerichtet, damit wir leben. Aber wir sind nicht davon abhängig. Wenn Gott wollte, könnte er uns am Leben erhalten, ohne dass wir etwas essen. Ist ja nicht so, dass Gott das nicht könnte. Dass er jetzt sozusagen daran gebunden ist. Er hat das so eingerichtet und jetzt kann er nichts mehr machen. Wenn die Menschen jetzt kein Brot mehr essen würden, dann würden sie halt sterben. Nein, Gott ist es ja, der uns am Leben erhält. Er hat natürlich diese Regel eingeführt, diese Naturgesetze oder wie auch immer man das nennen soll, dass wir Brot essen müssen. Aber Gott ist es, der uns am Leben erhält. Das ist ja ganz klar. Er ist es ja auch, der uns in Ewigkeit am Leben erhalten wird. Ist ja nicht so, dass wir ewig leben werden, weil wir eben immer zu essen haben werden und wir haben dann Essen und Trinken und deswegen leben wir ewig. Nein, dann würden wir auch jetzt schon ewig leben, einfach nur dadurch, dass wir essen. Nein, wir sterben ja trotzdem. Nein, wir werden ja in Ewigkeit leben, weil Gott einfach das so will und es zulässt oder es so macht, dass er uns am Leben erhält. Er hat ja all die Atome, sage ich mal, in der Hand und kann uns ewig am Leben erhalten, und er macht das ja. Er hat uns ja diese Verheißung gegeben, dass er es tun wird. Und wir sollen erkennen, dass wir eben von ihm abhängig sind. Wir sollen unseren Blick weg von diesen materiellen, irdischen Dingen richten. Ja, wir brauchen sie, es ist gut, wenn wir auch arbeiten, um uns versorgen zu können und so weiter. Aber dass wir uns davon weglösen und meinen, wir könnten ohne Gott leben, Hauptsache wir haben alles und so, und wir sind unser eigener Herr eben. Ne? Sondern dass wir schauen, wir sind voll von Gott abhängig. Wenn er will, dass wir sterben, dann zack. Ne? Und wir brauchen ihn, wir brauchen seine Worte. Jedes Wort, das aus seinem Mund hervorgeht. Und so ist es ja, wir tun ja alles, wenn wir Hunger haben, ne? Dieses Schmerzgefühl sozusagen, dann nehmen wir extra Essen zu uns, weil wir das weghaben wollen. Wie ist das bei unserer Seele? Verhungert unsere Seele, weil wir uns nicht mit Gottes Wort beschäftigen. Das ist genauso, der Körper braucht das Brot, ja, aber unsere Seele braucht Gottes Wort. Wenn wir das nicht haben, dann wird sie verhungern. Ob wir es wollen oder nicht, ob wir es merken oder nicht. Ich denke, früher oder später werden wir es merken, dass sie dann am Verhungern ist, vielleicht schon halb tot. Also ich kenne das aus meinem Leben. Wenn ich das Wort Gottes vernachlässigt habe und vernachlässige, dann merke ich, ohne dass ich das natürlich wollte, aber ich merke, wie es mir wirklich immer schlechter geht und ich auch immer schlechter lebe. Und so ist es, wie ist es, wenn unser Körper ernährt ist, was bringt es uns, wenn dabei aber unsere Seele verhungert? Deswegen lasst uns das zu Herzen nehmen. Und da möchte ich, deswegen, ich möchte das nochmal zusammenfassen. Die eine Frage ist, vertraust du Gott? Beziehungsweise vertraust du dich Gott an? Oder ist dir dein Leben, dein Wohlergehen wichtiger? Ist es dir wichtiger, dass es dir einfach gut geht? Oder bist du auf den Herrn ausgerichtet, egal wie es dir geht? Und vertraust du dich ihm an, auch wenn es dir schlecht geht? Murrst du oder überwindest du mit Gottes Hilfe? Also diese Situation. Überwinden heißt für mich, diese Situationen zu meistern, eben mit Gottes Hilfe zu meistern, sodass ja, man rein bleibt, möglichst sündlos bleibt und Gott da wirklich drauf schaut und sich daran freut, wie du diese Situation, die er dir ja in den Weg gelegt hat, gemeistert hast. Denn, das will ich nochmal sagen, Gott will dich ja nicht ärgern. Gott meint es gut mit dir. Gott will dich nicht ärgern, wenn er so etwas in deinem Leben zulässt, sondern er will dein Herz prüfen. Liebst du ihn und bist bereit, ihm zu gehorchen, egal wie es dir ergeht? Und er will dass du deine Abhängigkeit von ihm erkennst. Und so, um nochmal Bezug zu nehmen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, warum predigen wir? Ging es mir heute wirklich darum, dass ich jetzt mit euch diese Geschichte so detailliert angeguckt habe, ging es mir darum, dass wir für den Alltag wieder, wenn wir jetzt in den Alltag gehen, vorbereitet sind, dass wir jetzt das uns zu Herzen nehmen können. Und wenn wir dann eben in schwierige Situationen wieder kommen, und das werden wir, wir alle haben unsere Situation, unsere Päckchen, dass wir dann daran denken, lasst uns Gott anvertrauen, nicht murren, sondern wirklich diese Situation ihm anvertrauen, von ihm Hilfe und Kraft bekommen, um sie zu meistern, sodass er wieder Freude daran hat und geehrt wird. Und lass uns die Situation, in diesen Situationen wieder neu erkennen, dass man wieder neu erkennt, ich bin abhängig von ihm. Ne? Weil manchmal kommen wir in unserem Leben vielleicht an Punkte, wo wir wirklich so von Gott weg und so für uns leben, auf uns die ganze Zeit schauen. Also ich kenne das auch wieder, bezeuge ich. Ich kenne das, dass ich ja manchmal so ein bisschen abkomme und dann Gott aus dem Blick verliere und ich, so dieses Egozentrische, ne? Es geht nur um mich. Und ich denke so, also jetzt vielleicht nicht bewusst, aber man denkt dann so, ja, man kann alles, das ganze Leben meistern und worum geht es eigentlich im Leben? Geht es um mich? So, ne? Und dass wir dann solche Situationen wieder neu ausgerichtet werden, Alter, ich bin total hilflos ohne Gott, wäre ich total verloren. Ich brauche ihn. Und dass ich mich neu auf ihn ausrichte und merke, ich brauche ihn, ich brauche sein Wort. Und dann mich wieder neu ausrichte eben. Ne? Neu ausrichte, immer wieder neu. Ja, und dass wir da wollte ich einfach dieses tun, was Paulus gesagt hat. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag. Daraus lernen, aus diesen Geschichten. Amen.